Ja, das Thema lautet die drei Killer deines Lebens. Es kam mir mal so, als wir uns abends unterhielten. Und diese drei, es gibt sicherlich wesentlich mehr, aber die drei Killer, die ich behandeln möchte, sind der Hass, die Angst und der Stress. Das sind drei Killer unseres Lebens. Ja, und da war ich in der Vorbereitung und dann habe ich gemerkt, ich werde wahrscheinlich heute Morgen über den ersten Punkt, über den ersten Hauptpunkt gar nicht hinauskommen. Und dann behandeln wir die zwei nächsten Punkte vielleicht dann eben das nächste Mal, so der Herr will, und wir leben. Es ist ja so, es gibt Killerviren. Das haben wir zu Genüge mitbekommen. Es gibt auch Killerbienen und es gibt auch Auftragskiller. Die kriegen dafür Geld, um anderen Menschen das Leben zu nehmen. Und wenn man so mit Killer konfrontiert wird, dann denkt man, aufpassen, das könnte an dein Leben gehen. Darum ist es wichtig, dass wir unsere Feinde kennen, um dann eben auch gewappnet zu sein. Und das ist auch geistlich so. Es gibt Dinge, ich sage jetzt mal Sünden, Bosheiten, negative Sachen, die uns ans Leben wollen, die uns an den Kragen wollen. Der Teufel. Und es ist gut, wenn wir die Schlichen des Teufels kennen, die Schlichen der Sünde kennen, damit wir gewappnet sind. Und ein solch ein Killer, das ist eben der Hass. Und wenn wir jetzt heute Morgen über Hass sprechen, dann ist das Wort Hass eigentlich nur ein Oberbegriff, so das Dach. Das Dach eines Hauses, wo sich noch viele andere Dinge drin befinden, also man könnte da noch zupacken, das ist alles eine Sache eigentlich, Missmut, Zorn, Zornausbrüche, Gehässigkeiten, schlechte Launen, alles was einfach böse ist, Neid, Eifersucht, das passt alles hinein unter diesen Oberbegriff Hass. Ich möchte da beginnen mit einem Bibelvers aus dem Titusbrief, Kapitel 3, Vers 3. Da schreibt der Apostel, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Das war unser Leben, bevor wir uns bekehrten, aber das ein oder andere will uns immer wieder angreifen, obwohl wir bekehrt sind. Also hier heißt es Bosheit, Neid, verhasst und einander hassend. Dieser Hass, der vieles noch in sich birgt, ist ein Killer unser geistliches Leben. Aber aufgepasst, nicht nur unser geistliches Leben, sondern auch physisch kann uns das sehr, sehr zusetzen. Nun, was gibt es da alles für Hass, wenn wir so in diese Welt gucken, in uns selber hineinschauen? Alles, was damit zu tun hat. Es gibt individuellen Hass, familiären Hass, tatsächlich. Es gibt Gehässigkeiten in Familien, wo Kinder vielleicht ihre Eltern nicht ertragen können und ihnen manches ihr Leben lang nachtragen. Es gibt auch Gehässigkeiten oder Hass in der Ehe. Es soll da einen Film gegeben haben, ich habe ihn selber nicht gesehen, aber ich kenne ihn nicht. Der Rosenkrieg, Ja, das betrifft also eine Ehe, die gut beginnt, mit Liebe beginnt und dann mit Missverständnissen und man toleriert das, man duldet das, man geht darin auf und es wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, bis man sich fast zu Tode hasst. Es gibt Hasskommentare im Netz. Manche Menschen werden damit wirklich zugrunde gerichtet. Durch Hasskommentare. Dann gibt es Hass unter Nationen, Kulturen und Religionen. Ja, was ist das denn da jetzt in der Ukraine, nicht wahr? Und Russland und vielleicht Taiwan und Nationen hassen sich. Hass gegen Juden. Hass gegen das Christentum. Auch Hass gegen Muslims, die man einfach nicht ertragen will und ertragen kann. Hass unter Nachbarn. Also es ist erstaunlich, was man da manchmal zu hören bekommt oder auch lesen kann, was sich Menschen, die sich hassen, auch in der Nachbarschaft, was die sich alles ausdenken können, nur um sich gegenseitig zu schaden. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Es gibt Hass am Arbeitsplatz. Mobbing, denken wir, ja. Ausgrenzung. Sticheleien. Tausendfache Gehässigkeit. Wenn wir zurückkommen hier auf Titus Kapitel 3, Vers 3, dann gehört Hass und Gehässigkeiten, das gehört zu den Sünden, wie andere Sünden auch, eines Lebens, eigentlich, das Gott ausklammert. In der Welt, ja, wissen wir, die Welt ist ja blind für Gott. Aber wenn das in der Christenheit Raum findet, dann ist das natürlich nicht so gut. Unverstand, haben wir gelesen, Ungehorsam, Irregehen, Begierden, Bosheit, das sind also alles Zeichen dafür, dass das Licht des Heiligen Geistes in einem verdunkelt ist. Hass ist also, das wissen wir, das erleben wir, darüber lesen wir, ist eine unheimliche Macht mit einer Zerstörungsgewalt, die unbeschreiblich ist. Sie macht blind und sie ist oft irrational. Ich sage ja, was Menschen, gehässige Menschen sich ausdenken können. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, wenn man mal so ganz, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Hass, aber wenn man so eine Unstimmigkeit in sich trägt, kennen Sie vielleicht auch, ja? Was weiß ich, da kommt Ihnen einer dumm oder da kommt Ihnen einer quer und dann kann man sich da gedanklich so entfalten innerlich und das wühlt einen auf und dann malt man sich alle Dinge aus, die man dem jetzt aber hätte sagen können und was weiß ich, dem kippe ich jetzt das Auto um oder irgendwie so eine Sache. Ja, dazu sind wir fähig, nicht wahr? Wenn man den Hass der Menschen in Elektrizität umwandeln könnte, hätte die ganze Welt Strom. Ja. Gut, ich meine, Hass ist also immer zerstörerisch. Hass zerstört andere. Und alles, was dazugehört, ich sage es, ist nur der Oberbegriff, ja, auch Neid, Eifersucht, alles. Aber das Schlimmste ist, diese Gehässigkeiten zerstören einen selbst. Und wir kommen da später dann noch drauf, wir sehen das in der Bibel, aber man sieht das auch im mitmenschlichen Leben. Sprüche Kapitel 14, Vers 30, Sprüche ist ja ein sehr praktisches Buch mit sehr guten Ratschlägen, mit göttlichen Ratschlägen. Und da heißt es, in Sprüche 14, 30, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Wenn man gelassen bleiben kann, ruhig und entspannt bleiben kann, auch mal über etwas hinwegsehen kann, vergeben kann. Aber Eifersucht ist Fäulnis der Gebeine. Das macht regelrecht krank, ist ein Killer. Darum beschreibt man zum Beispiel Eifersucht auch als die Gelbsucht der Seele. Eifersucht, die Gelbsucht der Seele. Und das ist eine Sucht, Eifersucht, ja, Sucht. Wie Putzsucht. Oder Drogensucht. Spielsucht. Wettsucht. Genusssucht. Und was es da alles für Süchte gibt, so ist auch Eifersucht eine Sucht, die einem also wirklich in den Bann nimmt und verzehrt. Und man schläft damit ein und man wacht damit auf und man ist ständig damit beschäftigt. Es hat dazu jemand geschrieben, ich lese das vor: Hass frisst Seelen auf, zerstört, öffnet Türen zum Tod, lässt eiskalt werden, übernimmt die Kontrolle, friert die Liebe ein, tötet das Leben, nimmt den Verstand, nimmt dein Leben in die Hand, reiß dich aus der liebenden Umarmung Gottes. Ich habe mir gedacht, auch bei der Vorbereitung, ja, was ist denn der Grund dafür, dass Menschen sich hassen? Ich denke, da könnten wir jetzt unendlich da irgendwelche Dinge aufführen. Was sind die Hintergründe des Hassens? Aber vielleicht nur, um etwas zu erwähnen, eine unverarbeitete Vergangenheit zum Beispiel. Ja? Es gibt Menschen, die erinnern sich außerordentlich gut, aber immer nur an das Schlechte. An das Schlechte, was sie erlebt haben, sagen wir mal im Elternhaus oder in der Schule oder im Berufsleben. Und das beschäftigt sie und das können sie nicht ablegen. Das macht ihnen Frust. Jetzt muss ich aber auch sagen, das ist auch ganz wichtig, dass wir das wirklich auch richtig verstehen, manches ist auch tatsächlich tragisch. Das kann man jetzt nicht einfach so wegtun. Ja, es gibt traumatische Erinnerungen oder Erlebnisse, die Menschen erfahren haben, vielleicht, was weiß ich, im Elternhaus oder in der Schule oder im Berufsleben oder was weiß ich wo. Und die werden da alleine nicht mit fertig und die brauchen seelsorgerlichen Beistand, die brauchen manchmal professionelle Hilfe. Und vor allen Dingen natürlich über alles Jesus Christus und sein heilsames Wort Gottes. Also das wollen wir nicht herunterspielen. Es gibt da grausame Dinge. Das ist ja auch tatsächlich so, wir werden ja, ich meine, wenn wir in unser Leben hineinschauen, in unsere Gesellschaft, wir werden ja unser ganzes Leben hindurch beurteilt durch andere Menschen. Ist es nicht so? Und wir beurteilen ja auch wiederum andere Menschen. Also wir gehören ja auch dazu. Wir werden beurteilt, aber wir beurteilen auch. Zum Beispiel die Eltern oder Lehrer, Vorgesetzte, vielleicht der Trainer, Freunde oder der Ehepartner. Und vieles ist ja auch gut und richtig und das brauchen wir auch. Aber wir werden ständig damit konfrontiert, was gut ist und was schlecht ist. Was hast du denn da schon wieder gemacht? Wieso hast du das getan? Hättest du besser anders gemacht? Ja? Wir werden überschüttet mit Urteilen über unser Aussehen zum Beispiel, über unser Verhalten oder über unseren Charakter. Man beurteilt uns ständig Und man schreibt uns vor, was wir zu tun und zu lassen haben, was gut und was nicht gut ist. Man diktiert uns. Und manchmal reißt dann auch negative Kritik tiefe Wunden in unserer Seele. Vor allen Dingen dann, wenn man nie etwas Positives hört. Ja, wenn man immer nur das Schlechte hört, immer nur das einem gesagt wird, was einen runterzieht, dann ist das natürlich tragisch. Und dann, ich sage es noch einmal, dann brauchen wir Hilfe, dann brauchen wir Ermutigung, dann brauchen wir Beistand. Aber es gibt auch einen gewissen, ich sag mal, unberechtigten Hass oder Neid oder Eifersucht oder Dinge, die einen verzehren wollen, die kommen aus dem eigenen bösen Herzen, die nicht so begründet sind, die man eigentlich überwinden könnte mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Ich hatte ja vor schon Monate her, da hatten wir mal ein Buch vorgestellt, wir haben es noch in unserem Verlag, Meine Identität in Christus. Ich schätze dieses Buch sehr. Und unter anderem schreibt da der Autor Folgendes in einem Kapitel. Ich denke da an eine Frau, die eine furchtbare Vergangenheit hinter sich hat. Die schiere Anzahl und Tiefe der Verletzungen, die sie in ihrem relativ kurzen Leben erlebt hat, sind kaum zu beschreiben. Aber diese reizende junge Frau hat sich entschieden, nicht gemäß ihrer Vergangenheit zu leben. Sie stützt sich auf das, was die Bibel über ihr neues Leben sagt. Sie glaubt, dass sie in Christus ist, dass das Alte vergangen und das Neue gekommen ist. Das nenne ich ein authentisches Leben. Also es gibt auch Dinge, die man durchaus ablegen kann, wo man einfach mal einen Schlussstrich ziehen kann. Ich habe als Vater sicherlich viel verkehrt gemacht. Meine Eltern mir gegenüber haben vieles gut gemacht, aber sie haben auch manches verkehrt gemacht oder man fühlte sich ungerecht behandelt. Und dann kommt irgendwann einmal ein Punkt, wo man sagt, komm, das ist jetzt alles gewesen, das ist Geschichte. Da will ich mich jetzt nicht dran aufreiben und schon gar nicht mehr dran aufhalten. In dem Glauben an Jesus Christus vergebe ich jetzt und ziehe ein für alle Mal einen Schlussstrich. Ich sage Ihnen, das ist unheimlich befreiend. Das ist unheimlich befreiend. Ich kenne aber auch Leute, die in der gleichen Familie aufgewachsen sind, die das nicht können. Die das nicht können. Und ihr ganzes Leben grämen sie sich rum und holen das immer wieder hervor und tischen das immer wieder auf. Und die merken gar nicht, dass sie sich nur selber Schaden zufügen. Hass ist ein Killer. Da ist man dermaßen von der Vergangenheit beherrscht, dass man das Gute und die Wohltaten, die man erlebt hat, die sind überdeckt, die sieht man gar nicht. Man sieht nur die, vielleicht darf ich das jetzt mal Prozente ausdrücken, diese 7%, die schiefgelaufen sind, die sieht man. Und das beherrscht dein Leben. Aber die, wie viel fehlen jetzt noch? 93, ne? Ja. Aber die 93%, ja, wo sich vielleicht die Eltern oder was weiß ich, der Verein oder so bemüht haben, das wird alles beherrscht von den 7 schlechten Prozent. Und oft ist es ja dann auch noch so, die merken nicht, dass sie eigentlich gar nicht viel anders reagieren, ja, diese Menschen. Sie rechnen das Böse auf, aber sie reagieren ja selbst böse. Oder sie schimpfen über Unrecht, das ihnen angetan ist und tun aber selbst nicht recht. Sie tun auch Unrecht wiederum anderen. Und ich sage es noch einmal, daran gehen sie mit der Zeit zugrunde. Das ist wie ein Wurmfraß in ihren Gebeinen. Und jemand bemerkte einmal, es ist vielleicht ein etwas komplizierter Satz zuerst, aber dann muss man ihn zweimal lesen, dreimal lesen, dann versteht man ihn. Das harte Herz ist allein. Es ist sich selbst nicht zuwider, weil es sich selbst nicht spürt. Puh. Ich lese es noch einmal, ja? Das harte Herz ist allein. Es ist sich selbst nicht zuwider, weil es sich selbst nicht spürt. Ich habe ein bisschen recherchiert, auch im Internet, und dann kam ich hier auf einen Artikel, da heißt es, die posttraumatische Verbitterungsstörung. Und dann habe ich das aufgerufen und dann heißt es, die posttraumatische Verbitterungsstörung bezeichnet eine pathologische Reaktion, also eine krankhafte Reaktion auf ein negatives Lebensereignis, das von Betroffenen als schwerwiegende Kränkung, Herabwürdigung oder Ungerechtigkeit wahrgenommen wird. Beherrschende Emotionen sind dabei Verbitterung, Zorn und Hass, insbesondere auf den auslösenden Stressor. Also da haben wir es schon wieder. Hass, Verbitterung, Zorn, Eifersucht, Neid, alles was dazugehört, Missmut, das ist ein Killer unseres Lebens. Und da habe ich von medizinischer Seite her auch noch etwas anderes gefunden, etwas sehr Interessantes gefunden, wie Hass auf den Körper reagiert. Und manchmal merkt man das selbst, wenn man so verbittert ist oder wenn man so Wut auf einen anderen hat. Was ja leider, das soll ja nicht vorkommen, aber was ja leider, oder ist das nur bei mir so? Wissen Sie, wovon ich rede? Ja, dann merkt man richtig, das tut dem Körper eigentlich gar nicht gut. Norbert, warum wirst du nicht, komm runter. Warum wirst du nicht gelassener? Ich lese das mal, wie der Körper funktioniert von medizinischer Seite her, wenn man zum Beispiel hasst oder eben Zornausbrüche und das alles, ja? Also, ich lese. Hass verändert die Gesichtszüge. Rötung der Haut bis zu blutunterlaufenden Augen und strenges Aussehen. Es lässt den Blutdruck steigen, verkrampft den Körper, drängt zur Gewaltbereitschaft, und wenn es nur in Gedanken ist. Ja? Der Blutgerinnungsprozess beschleunigt sich um ein Vielfaches. Was heißt denn das jetzt? Wenn ich blute, muss ich hassen? Nein. Das ist ein Herzinfarkt, kann da passieren, ne? Die Muskeln am Magenausgang ziehen sich stark zusammen. Der gesamte Verdauungskanal verkrampft sich. Unterleibsschmerzen können ausgelöst werden. Die Herzfrequenz steigt merklich an. Die Kranzarterien ziehen sich stark zusammen, dass es zu einer Angina pectoris oder sogar zu einem Herzinfarkt kommen kann. Also aufgepasst, ja? Das heißt ja auch nicht umsonst, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst. Auf Erden. Zieh einen Schlussstrich. Vergib. Lieb und du wirst merken, wie du selber verändert wirst. Ich habe mir dann überlegt, ja, das war jetzt so ein Punkt, sagen wir mal so das Allgemeine über Hass und Gehässigkeiten und so. Und jetzt könnten wir so als zweiten Unterpunkt einmal nehmen, vielleicht biblische Beispiele des Hasses. Darf ich Sie fragen? Rufen Sie ruhig mal in den Saal hinein. Woran denken Sie, wenn ich jetzt sage, nennen Sie mir mal ein biblisches Beispiel von Menschen oder von einem Menschen, der gehasst hat? Da fangen Sie ganz vorne in der Bibel an, ne? Das ist richtig, das ging ja schon früh los. Kain gegenüber Abel. Und da lesen wir ja auch dann tatsächlich, also ich meine, Gott hat das Opfer des Abels angesehen und Kains nicht, und da wurde der eifersüchtig. Und dann wurde er gehässig. Und dann hat er gehasst. Da wurde Kain, 1. Mose Kapitel 4, Vers 5, am Schluss, da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Also man sieht, der Körper wird in Mitleidenschaft gezogen. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und das Traurige ist, dass der Kain auf dieses Wort Gottes nicht eingegangen ist. Im Gehorsam, ja? Er hat kurze Zeit später, es ließ ihn nicht los, oder er ließ diesen Hass nicht los, diese Eifersucht, und hatte seinen Bruder Abel totgeschlagen. Hass, an was denken Sie noch? Saul, ja, oh ja, Saul ist auch so ein Beispiel. Hä? Josef, ja, also die Brüder des Josef, ja. Saul auch natürlich, David gegenüber, ja, ein großes Beispiel. Aber Josef, um noch im 1. Mosebuch zu bleiben, Josef tatsächlich, der wurde von seinen Brüdern gehasst. Darauf kommen wir dann später noch einmal. Dann auch Israel, ja, die Nationen Israel gegenüber. Ich meine, das ist ja unheimlich. Wie ganze Nationen ein Volk hassen können. Ob das damals Ägypten gewesen ist oder, ja, natürlich bekannt, das Nationalsozialistische Reich im Zweiten Weltkrieg, im Holocaust, ja, da wird ein ganzes Volk und Völker aufgewiegelt im Hass. Unheimliche Macht. Und da passierte genau das mit Israel hier, Psalm 69,5. Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen. Ohne Ursache mich hassen. Mächtig sind meine Vertilger, die mir ohne Grund Feind sind. Damals, denken wir jetzt noch einmal an Ägypten, ja, als Israel in Ägypten war, oder an den fürchterlichen Holocaust im Zweiten Weltkrieg und die ganzen Pogrome auch, ja, unter den russischen Zaren und so weiter und so fort, die mir ohne Grund Feind sind, die werden einfach gehasst, weil sie Juden sind oder Israeliten. Was ich nicht geraubt habe, muss ich dann erstatten. Das kam ja auch noch dazu, nicht wahr? Das war ja so damals auch im Holocaust, die hatten nicht die Juden, die mussten das, was sie ehrlich verdient haben. Natürlich gab es auch unehrliche Juden, die anderen über den Tisch gezogen haben. Aber in welcher Nation gibt es das nicht? Aber die allermeisten Juden waren ja ganz normale Ärzte oder Banker oder Rechtsanwälte oder auch Arbeiter, die ihr Geschäft hatten, ja, die ganz normal Dinge verkauften und Gewinn machten. Und dann mussten sie das alles abgeben. Und dann wurden sie abgeführt und ins KZ gebracht. die Führungsschicht gegenüber Jesus. Ne? Hat das schon einer genannt? Das ist ja wirklich unheimlich, also wie die eifersüchtig waren und geneidet haben. Und Jesus bringt das dann ja auch einmal in ein Gleichnis ans Licht. Lukas 19, 14, seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Zum Teil bis heute so. Dann später den Aposteln gegenüber. Ich habe jetzt kürzlich für mich so die Apostelgeschichte nochmal durchgelesen und dann habe ich mir gedacht, eigentlich müsste ich mir, aber dann war ich schon zu weit, damit hätte ich wieder vorne anfangen müssen, aber ich mache das vielleicht mal. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein besonderes Zeichen in der Apostelgeschichte da, wo die damaligen Israeliten die Apostel verfolgten. Ich sage Ihnen, da gibt es kaum eine Seite, wo sie kein Zeichen machen müssen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Bis hin zu Stephanus, ja, den sie dann öffentlich gesteinigt haben. Und dieser Paulus, ja, der hat ja das Christentum damals gehasst. Er hat gesagt, ich habe die gefangen genommen, ich habe die gezwungen unter Folter, stellt euch das mal vor, den Namen Jesu zu lästern. Und erst durch die Bekehrung, durch die Begegnung mit Jesus, wurde alles in ihm verändert. Und das ist festzustellen, dass all diese Hasser eines gemeinsam hatten, nämlich die totale Selbstzerstörung. Die haben sich eigentlich alle selber zerstört, ob das jetzt Kain gewesen ist, ob das die Führungsschicht Israel war, ob das damals das nationalsozialistische Reich gewesen ist, ob das Ägypten unter dem Pharao war und so weiter und so fort. Ihr Leben wurde regelrecht bestimmt vom Hass, diktiert und dirigiert. Das ist tatsächlich so. Sünde kann ja immer zu einem Lebensstil werden, ja? Auch Eifersucht, Neid, Lieblosigkeiten, Gehässigkeiten, Hass kann zu einem Lebensstil werden. Ich habe da etwas gelesen, kommt nicht von mir, ich lese das vor. Da heißt es, du säst einen Gedanken und du erntest eine Tat. Du säst eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Du säst eine Gewohnheit und du erntest einen Lebensstil. Du säst einen Lebensstil und du erntest eine Bestimmung. Es beginnt immer mit dem Gedanken und es endet mit der Bestimmung unseres Lebens. Wir können auch von Sünde bestimmt werden, wir können vom Teufel bestimmt werden. Und wenn ich mich gedanklich in etwas hineinversetze und versteife, gewinnt das Macht über mich. Es kann zu einem gehässigen Lebensstil, jetzt um bei unserem Beispiel zu bleiben, ja, es kann zu einem gehässigen Lebensstil werden und letztlich ist mein Leben davon bestimmt. Wollen wir das denn? Das wollen wir doch nicht. Wir sind doch Christen. Aber vielleicht gibt es ja einige, die genau darunter leiden. Sie kommen aus diesem Negativen nicht heraus. Und da fragen wir uns jetzt ja, wie überwindet man denn den Hass? Was kann man denn tun jetzt? Das ist bei mir so, ja, das ist bei mir so. Es kommt immer wieder hoch, kommt immer wieder von Neuem hoch. Ja, das ist auch manchmal ein Prozess. Das braucht auch längere Zeit. Das kann sehr, sehr lange dauern. Aber wir brauchen, was wir unbedingt brauchen, das ist eine Veränderung in unseren Gedanken. Durch die Herrschaft Jesu in uns, durch seine Liebe und die Vergebungsbereitschaft. Wenn seine Liebe uns beherrscht, wenn sein Geist in uns Raum findet, dann gewinnst du Macht über all das, was dich sonst beherrscht. Ob das die Streitsucht ist oder eben Neid, Eifersucht und so weiter. Römer 12, 2, da Da lesen wir, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet, hier, jetzt kommt es, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja, man kann doch sagen, durch die Erneuerung eurer Gedankenwelt. Lass dich nicht bestimmen von dem Negativen, von der Sünde, von dem, was ungöttlich ist, sondern weltlich ist, sondern lass dich bestimmen vom Heiligen Geist. Übe dich darin. Verwandlung ist ein Prozess, das geht nicht, zack, und dann ist bupsch. Wäre ja schön. Aber Verwandlung ist ein Prozess, das kann lange dauern. Da muss man immer wieder sagen, ich mache das auch. Ich sage immer wieder, Herr, ich möchte heute, dass dein Heiliger Geist mich beherrscht. Dass du mir vor Augen stehst und nicht irgendwie Weltlichkeiten oder Sünden oder Gehässigkeiten oder irgendwelche Launenhaftigkeiten. Ich möchte, dass du mir vor Augen stehst. Ich möchte, dass die Liebe deines Geistes mich beherrscht. Und das macht man, das betet man nicht einmal, oder? Das betet man immer wieder. Immer wieder. Und da müssen wir auch die Bibel lesen. Und uns diese Beispiele vor Augen führen und Jesus vor Augen haben. Und mit der Zeit wird man dann immer mehr verändert. Sprüche 10, 12, ich sagte Sprüche, ein sehr gutes Ratgeberbuch. Hass erregt Zwietracht. Ja, ist ja klar. Aber Liebe deckt alle Übertretungen zu. Und da wäre ich dann beim dritten und letzten Punkt. Der erste Punkt war so allgemein, alles so über Hass. Und der zweite Punkt waren dann biblische Beispiele von Personen, die gehasst haben. Da könnte man noch sehr viel anführen. Und jetzt vielleicht mal anders, biblische Beispiele der Liebe, wie Menschen Hass überwunden haben. Und da sind wir wieder bei Josef. Ich hatte dir gesagt, wir kommen auf den Josef nochmal zurück. Ich meine, was der Mann erlebt hat, der erlebte ja den Hass seiner Brüder und wurde aus der Familie gerissen. Er hatte ein tolles Verhältnis zu seinem Vater. Und er hat das am eigenen Leib, also fürchterlich erlebt. 1. Mose 37, 5. Und Josef hatte einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit und sie hassten ihn noch mehr. Also sie haben ihn sowieso schon gehasst, aber jetzt hassten sie ihn noch mehr. Seine leiblichen Brüder, gibt es das? Gibt es das innerhalb der Familie? Gibt es das innerhalb von leiblichen Geschwistern, dass man einen oder mehrere hasst oder von den anderen gehasst wird? Gibt es das? Ja, und wie? Und wie? Und sie hassten ihn noch mehr. Und das hat in denen so viel Raum eingenommen, dass es zu einer Bestimmung wurde, dass es zu einem Lebensstil geworden ist. Tatsächlich, die haben dann nachgedacht, die haben überlegt, wie können wir einen Anschlag auf ihn ausüben? Dann wollten sie ihn erschlagen, aber dann hat einer dazwischen geredet und dann bloß nicht sowas, machen wir irgendwie was anders. Dann haben sie ihm den Leibrock ausgezogen, dann haben sie ihn in die Zisterne geworfen. Ist da fürchterlich. Dann haben sie ihn für Billiggeld verkauft, den Ismaeliten. Was der liebende Vater dachte, war denen Schnuppe egal, da war nur noch der Hass, der regierte. Ja, dann schlachten wir ein Tier, besprayen das ein bisschen mit Blut, ja. Und dann denkt der Papa, der ist vom wilden Tier gerissen worden. Muss man sich mal vorstellen, wozu der hassfähig ist. Zu welchen Lügen auch noch. Und dann kommt er nach Ägypten, ja, und in Ägypten ging es ihm ja nicht viel besser. Da wurde er verraten, verleugnet, misshandelt, eingesperrt und vergessen. Ziemlich lange Zeit, bis das Wort des Herrn eintraf und der Herr Veränderung schenkte. Und dann wurde er ja durch die Gnade und Fügung des Herrn, wurde er hinter dem Pharao der zweitgrößte Mann in Ägypten und somit der damaligen Welt. Und dann kam es zu einer großen Hungersnot, die betraf auch Israel. Und dann gingen die nach Ägypten, um Brot zu betteln. Und dann mussten sie vor Josef erscheinen. Und sie erkannten ihn nicht. Und der Josef jetzt, Rache, Hass, die bringe ich jetzt alle um. Er sieht nicht mehr hämisch auf die Vergangenheit, auf die hasserfüllten Gesichter seiner Brüder. Da schaut er nicht mehr drauf. Wie sie ihn verspottet haben, wie sie ihn gehasst haben, wie sie ihn ausgezogen haben, wie sie ihn in die Zisterne geworfen haben, wie sie ihn für Geld verkauft haben, wie sie nur Böses im Sinn hatten mit ihm. Der Mann hatte wahrlich Grund genug, stinksauer zu sein. Aber sowas von stinksauer. Na gut, er spielt ja dann auch ein bisschen mit ihnen, das muss man ja auch sagen. Ne? Ist ja auch eine interessante Geschichte, ja. Aber die hat ja auch heilsgeschichtlichen Charakter und seelsorgerlichen Charakter. Das war ja kein Hass, sondern das ist ja lehrreich für uns und auch im prophetischen Sinn. Der Stephanus sagt ja dann in Apostelgeschichte 7, beim zweiten Mal erkannten sie ihn. Ne, so wird das auch mit Israel sein. Jesus kam, er wurde gehasst und wenn Jesus das zweite Mal kommt, wiederkommt, dann werden sie ihn erkennen. Das hat alles prophetischen Charakter gehabt. Also der Josef beherrscht seinen Schmerz durch den, der ihn beherrscht. Das war Gott. Und darum gibt er dem Bösen und auch den bösen Bildern und der bösen Vergangenheit gibt er keinen Raum. Dieser Mann ist, so schlimm er auch behandelt worden ist, der Mann ist gesund an seiner Seele, weil er mit Gott lebte. Der ist gesund an seiner Seele. Er hat Gottvertrauen und er kann Böses mit Gutem vergelten. Das sagt er ja dann auch später, ja, ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott hatte Gutes im Sinn und er hat alles so gewendet, dass euch heute Leben und Heil widerfährt. Das sieht er als Resultat. Am Ende kommt alles gut. Und das ist schon ein gewaltiges Zeugnis. Und ich las da auch mal über Dietrich Bonhoeffer, ist ja sehr bekannt, ja von guten Mächten wunderbar getragen. Dietrich Bonhoeffer, der schrieb in seinem Tagebuch im Gefängnis damals im Nationalsozialistischen Reich 1944, es war in der Silvesternacht, um diese Zeit, glaube ich, hatte auch, weiß ich, ob es die gleiche Zeit war, auch diesen Text geschrieben damals, da schrieb er in seinem Tagebuch einen Satz, er hat alles wohlgemacht. Kann ich das auch? Jetzt reden wir mal gar nicht so vom Hass. Es gibt ja andere Dinge in deinem Leben, die dich beschäftigen, negativ. Kannst du das umwandeln? Kannst du darüber regieren, weil der Herr dich beherrscht? Er hat alles wohlgemacht. Und ein paar Stunden später wurde er aufgehängt. Oder eine Zeit später, ich weiß jetzt nicht genau wann, auf jeden Fall eine Zeit später, war ja kurz vor Ende, muss dann noch ein paar Monate gewesen sein, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurde er noch aufgehängt. Manfred Mössinger schrieb diesbezüglich, für die Christusgläubigen gilt ohne Ausnahme, das Wort aus Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und das sehen wir bei Josef. Und das sehen wir sogar bei Bonhoeffer, ja? Was der uns hinterlassen hat an Schriften und eben auch Liedgut und so weiter, was in der ganzen Welt heute gesungen wird, das ist schon unwahrscheinlich. Und dann heißt es hier weiter, keine Macht der Welt oder des ganzen Kosmos kann uns letztlich etwas anhaben ohne den Willen Gottes. Dann aber ist es kein Schaden mehr, wenn er aus allem Leid und aller Not im Leben seiner Kinder Herrlichkeit macht. Und Jesus ist das größte Beispiel. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich weiß nicht, ob ich das hätte tun können, ja, wenn man mir die Nägel hier durch die Knochen schlägt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn man sein Leben in den Evangelien betrachtet, der Herr Jesus hat alle Aspekte der Liebe vollkommen ausgelebt. Er hat nichts nachgetragen. Er hat in Geduld die Schwachheiten seiner Jünger ertragen, getragen, Petrus zum Beispiel, ja. Wie gesagt, er hat ihnen aber nie etwas nachgetragen in dem Sinne. Er hat sie auch zurechtgewiesen. Das betraf dann aber immer einen bestimmten Punkt ihres Lebens, eine bestimmte Situation und danach war aber wieder gut. Er hielt ihnen ihre Schwächen und Fehler nicht vor, er ging ihnen nach, er holte sie ein, er holte sie ab und er brachte sie heim. Das hat unser Herr Jesus Christus getan. Stephanus dann, da sehen wir, in welcher Geist in Stephanus regierte. Der Geist Jesu Christi, dass er keine Rachegefühle hat, als man ihn steinigt, sondern dass er auch beten kann, ganz in der Gesinnung Jesu, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Mensch, was können wir von diesen Leuten lernen? Das ist doch Wort Gottes. Das ist doch Kraft des Heiligen Geistes. Das will er doch in mir auch hineinlegen. Ich möchte zusammenfassend ein Zitat von Martin Luther King, erwähnen. Hass lähmt das Leben. Liebe befreit es. Hass verwirrt das Leben, Liebe bringt es ins Gleichgewicht. Hass verdunkelt das Leben, Liebe erleuchtet es. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, ob es unbedingt der Hass ist, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist es ein anderes Problem des Neides oder der Eifersucht oder irgendeiner Unstimmigkeit, irgendetwas anderes. Vielleicht ist es Zeit heute Morgen, dass wir in uns gehen und dass wir uns sagen, ich will jetzt umkehren. Da will ich jetzt umkehren. Ich möchte die Gesinnung des Herrn Jesus Christus anziehen. Ich möchte mich ihm zuwenden, ich möchte mich seiner Liebe zuwenden, ich möchte mich seiner Vergebung zuwenden, die ich selber brauche. Und ich möchte mich jetzt selber entscheiden, denen zu vergeben, die an mir und an meinem Leben schuldig geworden sind. Ich möchte, dass sein Heiliger Geist die Herrschaft übernimmt und mich bestimmt. Sie, wie die Hassenden, letztlich alle verloren haben. Und sie, wie die Liebenden, den Sieg auf Dauer davongetragen haben. Sie auf das Ende. Das möge uns der Herr schenken, das möge er mir schenken, er arbeitet auch an meinem Leben und uns allen. Amen. Ich bete noch einmal. Ja, liebevoller Vater, wir danken dir für dein Wort mit so vielen Beispielen auch für unser Leben, woran wir lernen können, wie zerstörerisch Sünde ist, Hass ist und wie heilend Liebe ist und Vergebung. Herr, vielleicht können wir es jetzt tun, dir auch das sagen, was der Apostel Paulus uns empfiehlt, werdet verwandelt in der Erneuerung eures Sinnes, dass wir jetzt damit beginnen und uns dafür entscheiden und sagen, Herr, ich möchte, dass dein Geist mich beherrscht, ich möchte dich vor Augen haben, ich möchte so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch gesinnt war. Präge das in mir, in mein Leben, in meiner Familie. Herr, dafür entscheide ich mich, in Jesu Namen. Amen. Eine gesegnete Woche.